das wird heute wichtig.
Über die Themen, an denen man heute nicht vorbeikommt, kann ich heute sprechen mit dem Berliner Journalisten Hajo Schumacher und der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Schumacher.
Schönen guten Morgen.
Es gibt so ein Thema, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es ein bisschen so aufgedrückt wird, weil in keiner Nachrichtensendung die zwei Worte Clausnitz und Bautzen heute ausgelassen werden. Erst die Geschichte mit dem Flüchtlingsbus, jetzt noch frisch vom Wochenende die Meldung, dass in Bautzen eine brennende, geplante Flüchtlingsunterkunft von Umstehenden quasi bejubelt worden ist. Die Feuerwehr wurde beim Löschen offenbar behindert und dazu gab es dann einen Kommentar, wie man solle das Haus doch besser abbrennen lassen. Geht's eigentlich noch?
Ja, erstens natürlich ein großes Maß an Bestürzung. Zweitens, Clausnitz, ich habe bislang zwei kurze Videoschnipsel gesehen und ich warne immer davor, so von Ferne zu interpretieren, was da jetzt passiert ist, weil Kontext, ja, was war vorher, was war nachher, also mit Schnellmeinen bin ich extrem vorsichtig, obwohl ich zu dieser Gruppe der Schnellmeiner gehöre. Der dritte Punkt, und den finde ich bemerkenswert, ist, wir müssen uns nicht mehr vormachen, dass wir es hier mit ein paar wenigen Verrückten zu tun haben, sondern es scheint einfach sowas wie ein strukturelles Demokratiedefizit zu geben, dass Menschen also glauben, man könne auf dem Wege der Selbstjustiz sich irgendwie durchsetzen und das heißt, die Grundsätze der Demokratie und des Rechtsstaats nicht kapiert zu haben. Selbstjustiz gab es im Wilden Westen, es ist eine große Errungenschaft, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und dass, wenn irgendjemand Probleme mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin oder eines Bundeslandes oder wem auch immer zu tun hat, hat er alle Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Das wird auf Facebook ja leider auch sehr wahrgenommen. Man kann sich politisch engagieren, man kann Petitionen, man kann wählen, man kann protestieren, kann man alles machen, aber Menschen in Gefahr bringen und letztendlich einen Mord billigend in Kauf zu nehmen, das sieht die Demokratie nicht vor. Und das ist das, was mich wirklich erschüttert, dass diese Regeln des Miteinanders und der Konfliktbewältigung und unterschiedliche Meinungen zu integrieren, dass das jetzt mit Waffengewalt und Brandsätze sind nichts anderes als Waffengewalt ausgedrückt wird. Das ist eine Verrohung oder ein Nichtkapieren von demokratischem Miteinander. Das ist wirklich erschreckend. Aber immerhin, wir wissen jetzt, kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Problem.
Das Thema Flüchtlinge spaltet, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, ja nicht nur in Sachsen, auch die Politik. Die CDU-Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Julia Klöckner und Guido Wolf, haben wir jetzt am Wochenende gehört, dass auch die für Deutschland Tagesobergrenzen für Flüchtlinge wollen. Der Vizekanzler hat sich da jetzt auch schon aufgeregt drüber, dass die beiden Angela Merkel derart in den Rücken fallen. Das sei unklug mitten in europäischen Verhandlungen gewesen. Zersplittern diese Wahlkampfmanöver die CDU intern und vielleicht noch wichtiger, wird das Auswirkungen haben auf die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel?
Also ich glaube, man muss immer gucken, was passiert auf der Bühne und was passiert dahinter. Julia Klöckner gehört zu den engsten Vertrauten von Angela Merkel und durchaus auch zu den Hoffnungsträgerinnen der Kanzlerin. Man darf also wirklich annehmen, dass dieser Vorstoß mit dem Kanzleramt abgesprochen wurde. Dann sagt der Altmaier oder Frau Merkel persönlich, das gefällt mir jetzt nicht, aber wir verstehen das, dass bei euch die Stimmung im Lande so ist und ihr seid mitten im Wahlkampf, die AfD wird zweistellig gemessen. Das könnte einen Sieg der Union verhindern oder beziehungsweise eine Koalitionsbildung erschweren, also macht mal. Ja, das ist schon noch, das heißt nicht, dass es jetzt eine fundamentale Krise innerhalb der CDU gibt. Das ist halt das übliche Spielchen, was man drei Wochen vor der Wahl so spielt. Zweitens, und das muss man auch mal sehen, Frau Merkel ist in Europa isoliert. Man muss ja nicht so tun, als gäbe es da jetzt noch richtig viel zu verhandeln. Frau Merkel ist mit ihrer Flüchtlingspolitik europaweit gescheitert und natürlich wird dieses Thema Kontingente, das hat Frau Klöckner ja schon öfter ins Spiel gebracht, die Österreicher versuchen das ja schon zu umzusetzen mit ihren 80 am Tag, wie das praktisch gehen soll, wohin die Menschen dann also der Rückstau, der dann passiert. Das ist ja das wirklich, dramatische. Und am Ende wird es halt dazu führen, dass Griechenland am Ende dieser europäischen Kette steht und sich dort alles ballt. Und dann haben wir die Probleme nicht an der deutsch-österreichischen, sondern an der griechisch-mazedonischen Grenze. Und dass Griechenland kein besonders stabiles Staatsgebilde ist, das wissen wir alle. Also es ist eine Problemverlagerung. Und damit ist am Ende noch nichts gelöst, aber es funktioniert natürlich im Wahlkampf so als entschlossenes Symbol, wir tun was. Eine Lösung ist es nicht.
Nun ist ja erstmal dieser Versuch, den türkischen Weg zu gehen, der da jetzt gerade noch ausprobiert wird, quasi als Testballon mit dem Ziel, den Flüchtlingsstrom eben vor den europäischen Grenzen einzudämmen. Das ist ja, wie Sie gesagt haben, das Problem wird ja eigentlich nur verlagert, auch das komplette Dichtmachen der Balkanroute. Selbst wenn das im Moment ein bisschen wahrscheinlicher noch wird, wird ja am Ende letztlich nur bedeuten, dass sich diese verzweifelten Menschen andere Routen dann noch suchen, vielleicht über Italien. Also das Mittelmeer hat ja durchaus noch andere Zugangswege nach Europa. Welche Möglichkeiten stehen Angela Merkel denn überhaupt noch offen, wenn der Versuch mit der Türkei scheitert, wenn die Balkanroute doch dicht gemacht wird?
Also wenn ich das jetzt in drei Sätzen beantworten könnte, dann wäre ich sofort Chefberater der Bundesregierung. Das Problem ist folgendes, es gibt keine einfache Lösung und das liegt an vielen verschiedenen Faktoren. Es gibt ein sehr schlaues Buch einer Harvard-Professorin, die heißt Massenmigration als Waffe. Wir sehen das ich möchte der Türkei und ihrer Regierung und ihrer Staatsführung überhaupt nichts Böses unterstellen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau, die auch noch nicht Muslima ist und die sich jahrelang mit einer gewissen, ich sag mal, Selbstgewissheit gegen einen EU-Beitritt der Türkei ausgesprochen hat, dass dieser Frau nun von Herrn Erdogan zum Sonderpreis von 3 Milliarden millionenfach Flüchtlinge abgenommen werden, dauerhaft, halte ich für eine sehr, sehr gutmütige, um nicht zu sagen naive Sicht der Welt. Natürlich sieht die Türkei eine Möglichkeit, mit dem Druck der vielen Flüchtlinge, insbesondere aus Syrien, Politik zu machen, Dinge zu erpressen, ob das jetzt Geld ist oder Zustimmung zu irgendwas oder Klappe halten in der Kurdenpolitik, was auch immer. Diese Flüchtlinge haben ein gigantisches Erpressungspotenzial. Wenn man sich anguckt, was Wladimir Putin gerade rund um Aleppo macht mit seinen Bombardements, sieht man völlig klar, dass diese Theorie von der Waffe Massenmigration natürlich funktioniert. Je mehr Putin bombt, desto mehr Flüchtlinge an der türkischen Grenze, desto größer der Druck auf die Türkei, desto größer der Druck auch auf Europa und Deutschland. Das heißt, die Flüchtlinge werden ja auch für Weltpolitik gebraucht, missbraucht. Und wenn man das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter beguckt, Richtung Tunesien, Richtung Algerien, Richtung Marokko, also alle Staaten, Libyen natürlich, die rund ums Mittelmeer liegen, dann reden wir hier nicht von ein paar hunderttausend, sondern wir reden von vielen Millionen. Ob das jetzt in einem wie auch immer verhandeln mit der Türkei zu lösen ist, möchte ich mal ganz schwer anzweifeln. Das heißt, erstens muss es darum gehen, Flüchtlingslager dort in der Gegend mit Hilfe des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, zu gründen, vor allen Dingen aber auch diese Staaten zu stabilisieren. In dem Moment, wo die kippen und wir da wieder so Failed State haben wie in Syrien, dann geht es erst richtig los.
Bleiben wir vielleicht auch wirklich zum Schluss kurz nochmal bei Syrien. John Kerry klang ja am Wochenende relativ optimistisch, dass es demnächst zumindest mit einer Feuerpause erstmal was werden könnte. Also gesprochen hat mit dem russischen Außenminister. Ist es realistisch, dass das in den nächsten Tagen sich dort ein bisschen zumindest beruhigt, wenn auch nur temporär?
Also ich bin echt kein Syrien-Experte. Ich habe nur neulich einen sehr schlauen Aufsatz von einem Friedensforscher gelesen, der sagt Folgendes: Es gibt nicht den einen Punkt, der zu verhandeln ist, sondern letztendlich werden dort mindestens 7 verschiedene Stellvertreterkriege geführt. Ja, das eine ist Sunniten gegen Schiiten, damit auch Saudi-Arabien gegen Iran, die einen Assad-Gegner gegen die anderen Assad-Gegner und Assad selber auch noch. Man hat das Kurden-Türken-Problem. Das heißt, dieser Konflikt in Syrien ist dermaßen verworren. Wenn man an einem Ende zieht und denkt, man hat jetzt einen Knoten raus, dann zieht sich an 3 anderen Enden ein Knoten fester. John Kerry als amerikanischer Außenminister ist in einer ganz ungewöhnlichen Lager. Normalerweise haben die Amerikaner immer ihre dicken Flugzeugträger irgendwo liegen und fliegen ganz viele Luftangriffe und können aus dieser Position des Stärkeren heraus Dinge erzwingen. Die Amerikaner sind ausgesprochen, ich sag mal, machtlos in diesem Konflikt, und die allgemeine Linie scheint ja auch zu sein, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen mehr um den pazifischen Raum und lassen dieses ganze nahöstliche Pulverfass mal in Ruhe. Ich glaube, die Rolle der Amerikaner war noch nie so schwach wie diese, und wenn der Außenminister, der ja sowieso einer auf Abruf ist, weil bald gewählt wird, wenn der irgendwas sagt, das würde ich jetzt nicht übermäßig ernst nehmen.
Über die verworrenen und festgezurrten Knoten in Merkels Flüchtlingspolitik und im Syrienkrieg habe ich heute gesprochen mit Hajo Schumacher. Er ist Journalist und Autor in Berlin. Und ich sage vielen herzlichen Dank für den Blick auf den Tag mit Ihnen.
Vielen Dank, schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das wird heute wichtig.